es gibt wohl Studien, dass Leute, die sie anlügen, danach weniger mögen. Mhm. Also es schafft, es schafft so eine Distanz. Und manchmal erzählt mir jemand, er lügt seine Freundin an, aber er kann das gut trennen. Das ist damals gewesen.
Ah, also wenn ich dich anlüge, mag ich dich weniger. Oh fuck, das ist natürlich krass.
Und also Klassiker, jemand geht fremd und denkt, ja, aber das muss ich nicht sagen.
Oder ich respektiere dich weniger dann dadurch auch. Du bist jemand, den ich anlügen kann, ich komme weg damit.
Ja.
Aua.
Und ich erniedrige dich eigentlich. Du bist das arme Opfer und ich muss dich schützen.
Ja.
Die Wahrheit erträgst du nicht.
Ja.
Ich muss das für dich tragen. Spielen Leute mit ihren Eltern und mit Partnern.
Ja.
Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no-bullshit sex podcast with Jones Bolt.
Hallo Rein und Raus Gemeinde, hier ist Jones mit einer neuen Interviewfolge. Heute mit meinem guten Freund und Kollegen Christoph Fink. Christoph ist Gestalttherapeut und einer der bekanntesten radikale Ehrlichkeit-Trainer. Und Christoph hilft in seinen Workshops und seiner Einzelarbeit Singles und Paaren im Lebensbereich Sex, Intimität, Beziehung und zwischenmenschliche Beziehungen ganz allgemein glücklicher, freier und leichter zu werden, indem sie sich trauen, die Wahrheit zu sagen und durch schwierige Gefühle hindurchzuarbeiten, um zu sich selbst zu kommen. Und wir reden viel über Beziehungen, wie wir in Begegnungen, egal ob in Beziehung oder im Sex, mehr wir selbst sein können, indem wir unsere geheime Agenda, unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse offenbaren, indem wir dadurch verletzlich sind, schwierige Gefühle erleben und dadurch alte Wunden, alte Konflikte wieder erleben, um sie zu durchleben und allgemein zu viel authentischeren, echteren Menschen zu werden, die in Verbindung, in Kontakt sind und keine Schauspiele aufführen, sondern echt verbunden und in Liebe sich begegnen. Wie das geht, dass du als erwachsener Mensch durch deine Beziehungen und durch die Ehrlichkeit zur Verbindung kommst und zur wirklichen Authentizität, was Unechte von echter Authentizität unterscheidet und wie du als erwachsene Person nachreifen kannst und wirklich die Verantwortung für dein Leben und dein Erleben übernehmen kannst. Das und vieles mehr sind unsere Themen. Wenn ich dir einen Podcast wirklich komplett ans Herz legen möchte, dann ist es diese Unterhaltung. Christoph hat nichts an Metaphern und Anekdoten aus seinem Leben gespart und du bekommst wirklich mit, was der Sinn, der wirkliche Wert hinter radikaler Ehrlichkeit ist. Deshalb hör dir die Folge von Anfang bis Ende ganz an und du bekommst wahrscheinlich ein neues Verständnis für das, was Ehrlichkeit wirklich ist, wenn wir die ganze Prägung von Moral und Kultur aus der Gleichung herausnehmen. Ansonsten geh auf reinundraus.com, trag dich in unseren Newsletter ein. Workshops, Tempelnächte und Retreats sind für dieses Jahr vorbei. Wir sind aber bereits in der Planung für das nächste halbe Jahr. Und wenn du an einem unserer Termine in 2025 dabei sein willst, dann wirst du das über den Newsletter als erstes erfahren. Deshalb trag dich ein und du wirst von mir lesen. Und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge und bis nächste Woche. Dein Jones. Ich finde es immer schwierig, ehrlich zu sein, wenn man für jemanden was produziert, weißt du, Podcast oder so.
Ja.
So dieses, kann ich jetzt rumhampeln und einfach nur echt sein? Oder denkt dann jemand so, warum macht ihr das? Ich habe gar nichts davon.
Ich habe auch im Vorfeld dran gedacht, was so der Rahmen ist, den du gerne hättest.
Ja. Voll, ja.
Hey, kann ich auch sagen. Also ich freue mich hier zu sein und für das Dankbarkeit und auch der Wille, sich anzupassen.
Mhm. meine Idee ist, ich bin wie so ein Kind, das irgendwas gefunden hat, was echt gut geholfen hat. Wie so eine Hustenpastille von der Omi und ich will es allen meinen Schulfreunden sagen, hey, die macht das Halskratzen wirklich weg. So. Und das ist wie so ein Schatz und ich will eigentlich den Leuten zugänglich machen, dass radikale Ehrlichkeit echt ein Ding ist, was ich glaube extrem wichtig ist für die Welt. Das ist das Ehrlichste, was ich sagen kann. Das ist so dieses, wirklich, macht sowas und die Welt wird wirklich besser.
Ja, danke. Ja. Also genauso geht es mir mit radikaler Ehrlichkeit. Mhm. War für mich so ein groß und ist noch immer so ein Schatz, den ich so gerne teile und mich auch so freue, euphorisch bin, immer wenn jemand Bock drauf hat. Mhm. Und da mag ich gleich sagen, als ich angefangen habe, da hatte da niemand Bock drauf. Mhm. Also ich habe vor 13 Jahren das Buch von Brad Blanton gelesen und dann habe ich mit Leuten drüber geredet, ganz theoretisch nur, wäre das nicht eine gute Idee? Mhm. Und viele haben schon gesagt, nee, ist eine scheiß Idee. Wir brauchen einen Informationsvorteil und Schwäche zeigen geht gar nicht. Die anderen hängen dich ab.
Ja.
Also, als ich angefangen habe, dann 3 Jahre später es wirklich zu praktizieren und also nach meinem ersten Kurs gehe ich zu meinen Eltern und sage denen alles, was ich in meiner Kindheit verheimlicht habe. Mhm. Dann haben auch viele gesagt, boah, hör auf und das ist ja gefährlich und das darfst du aber nicht dem sagen und nicht dem und hey, das muss ein Geheimnis bleiben und genau, meine Mutter hat gesagt, ja, schön für dich, aber mich machst du damit kaputt. Also niemand hat sich so direkt drüber gefreut.
Ja.
Und meine damalige Freundin, die war schon bereit, sich Sachen anzuhören. Und wir waren da beide überfordert von manchen Dingen. Also jetzt, ich bin echt dankbar, wenn Leute zu dem Kurs kommen, sich von dem Wort angezogen fühlen und geil drauf sind, echter zu sein und genau das zu zeigen, was sie sich noch nicht erlaubt haben. Mhm. Geil. Also mit jedem Kurs, mit jedem Teilnehmer schaffe ich es mich selbst noch mehr zu akzeptieren, Seiten an mir, die ich noch nicht ganz wahrhaben wollte.
Was glaubst du, also ich habe so eine Idee, dass die Leute aktiviert, so dieses radikal ehrlich sein im Sinne von, also die haben schon eine Vorstellung von einer besseren Version von sich selber. Also wenn ich ehrlicher wäre, dann würde so mein wahres Selbst zum Vorschein kommen oder dann könnte ich endlich mal dem und jenem irgendwie meine Meinung drücken. Und ich glaube, es hindert auch viele Leute an radikaler Ehrlichkeit, weil sie es erstmal als bessere Waffe interpretieren. Dann sage ich dem mal, was wirklich abgeht. So als ein Druckmittel oder als was Durchdringendes.
Voll gut. Also ich will darauf eingehen. Mhm. Du sagst als Waffe.
Ja.
Hey, der Begriff Ehrlichkeit wurde ja schon so oft als Waffe eingesetzt.
Ja.
Von unseren Eltern und von Lehrern.
Sei ehrlich oder wie?
Genau, oder von der Polizei, die dich unter Druck setzt, irgendwie so an dir rumhebelt und was aus dir rausholen möchte, was du eigentlich nicht zeigen wolltest.
Ja.
Also dich entblößt vor anderen. Und also wenn ich an Ehrlichkeit denke, dann denke ich an so das Biblische, du sollst nicht lügen und der Satan ist der Herr der Lügen. Vielleicht denke ich an die Kirche, Sünde, an mittelalterliche Strafen. Also Ehrlichkeit ist schon so ein moralisch geladener, bedrohlicher Begriff.
Ja.
Also ich kann nachvollziehen, dass Leute Stress haben. Und ich will eher so ein Gegenteil inspirieren. Sei nicht ehrlich. Du musst nicht auf jede dumme Frage antworten. Du bist nicht jedem Rechenschaft schuldig, wenn dich Ämter, Grenzkontrollen nach was fragen. Also du musst nicht auf jede Frage antworten. Ich will dich inspirieren, von dir aus echter zu sein, mehr von dir zu zeigen, für dich selbst. Genau. Und ja, da hole ich etwas aus. Ich glaube, also Lügen macht Stress. Und der wird zum Beispiel mit einem Lügendetektor auch gemessen. Das haben wir alle mal in irgendeinem Film gesehen. Und also so richtig krass Lügen, also falsche Fakten, eine erfundene Geschichte, jemand ins Gesicht lügen, da merken wir, das ist so viel Stress. Das machen wir nicht gerne. Manche machen das, manche nur selten. Also so richtig Nein sagen, wenn es für alle ein deutliches Ja wäre.
Ja.
Und damit ist die Definition von Ehrlichkeit eigentlich nur, ich darf das niemand so krass anlügen, aber täuschen, ablenken, das ist schon irgendwie in Ordnung und gesellschaftlich akzeptiert. Mhm. Macht aber genauso viel Stress.
Ja.
Und danach muss ich diese Täuschungen aufrechterhalten. Und ich muss drüber nachdenken, was ich wem sage und was nicht. Und die Leute dürfen sich nicht treffen. Und das macht genauso viel Stress. Und ich schlafe schlechter, bin angespannter, muss meine Rolle, meine Persona aufrechterhalten.
Ja.
Also es wird ein Gefängnis und ich leide drunter. Und radikale Ehrlichkeit bedeutet, dass ich auch damit aufhöre.
Ja.
Nicht nur faktisch keine Unwahrheiten behaupten, sondern auch aufhören zu täuschen.
Mhm.
Und weil wir so aus Gewohnheit die ganze Zeit täuschen, bedeutet radikale Ehrlichkeit, dass ich immer wieder aufs Neue mich entlarve, zugebe, was ich gerade verstecken möchte, zugebe, welche Wirkung ich eigentlich haben möchte, was ich möchte, dass du über mich denkst.
Mhm.
Ja.
Das Entlarven gefällt mir da als Wort. Ich nenne es ganz gerne Selbstoffenbarung. So dieses, also das ist für mich auch, glaube ich, der Unterschied, wenn Leute, glaube ich, radikale Ehrlichkeit als Begriff oder ohne die Erfahrung nur im Kopf erleben oder als Modell, dann gehen wir in dieses, ja, der Stress würde auch aufhören, wenn ich einfach nur besser lüge. Also da gibt es so auch für mich eine Idee, ich hätte es einfach nur besser irgendwie Wahrheit vertuschen müssen oder meine geheime Agenda irgendwie anders ausdrücken müssen. Aber das ist so eine Waffe, die nach draußen gerichtet ist. Und Selbstoffenbarung ist nach innen gerichtet. So dieses, ja, ich gebe die Waffe auf.
Ja.
Hier ist mein eigentlicher Wunsch.
Ja.
Und das fühlt sich erstmal schwierig an.
Genau. Ich würde sagen, die meiste Zeit ist radikale Ehrlichkeit ein, dass ich Kontrolle aufgebe.
Mhm.
Ich höre auf zu manipulieren. Hör auf, andere zu täuschen. Ich liefere mich aus. Die anderen haben quasi die Möglichkeit, mich genau so zu verurteilen, genau das Wort zu sagen, was ich nicht hören möchte. Mhm. Und also kurzfristig ist es furchteinflößend. Und nach einer Weile lerne ich, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Und dann habe ich langfristig eine Menge mehr Freiheit.
Mhm.
Hey, es wird so viel Energie frei. Also wenn ich mich akzeptieren kann, andere Menschen weniger kontrollieren muss, dann habe ich noch immer so viel Energie, dass es mir leichter fällt, reich und erfolgreich zu werden, die Welt zu retten, all diese edlen Sachen, falls da jemand Bock drauf hat.
Ja. Was ist deine Definition? Was erleben Leute dann? Also die Energie, die frei wird, also per Definition wird was frei, was schon da war. Also was auch unter Wasser gehalten wird, wie so eine Anstrengung braucht, was dann irgendwie in Treibstoff umgewandelt wird. Also diese komische Sensation, die uns eigentlich Angst macht, so dieser Stress oder was auch immer da los. Was ist deine Version? Was wird frei?
Also grundsätzlich wollen wir uns ja um unsere Bedürfnisse kümmern. Und wir verleugnen die, wir verstecken die. Ich kann mal für mich sagen, so der Wunsch nach Zuneigung. Früher hätte ich das nie zugegeben.
Mhm.
Ich hätte behauptet, mir ist egal, was andere von mir denken. Mir ist egal, ob Leute mich mögen. Und ich hätte versucht, das sehr indirekt zu bekommen, indem ich oft im Fernsehen bin, auf Bühnen stehe, sportlich erfolgreich.
Mhm.
Und dann sind Leute zu mir gekommen und haben gesagt, wow, voll geil. Doch ich war noch so gefangen in der Rolle. Ich konnte das gar nicht annehmen. Dann hätte ich ja zugegeben, wie wichtig mir das ist.
Mhm. Aber dein Spiel hat ja gerade funktioniert erst. Also an der Oberfläche hast du ja genau das gekriegt. So,
ja, ne? Also ja. Es hat funktioniert. Und dann muss ich ja weiter bin ich in meiner Rolle gefangen und kann den Preis nicht annehmen. Ich habe das Buffet gewonnen, aber ich darf es nicht essen, weil ich ja behaupte, ich bin nur ein, ich will ja nur kosten. Mir geht's ja nur um den Geschmack, ich habe gar keinen Hunger.
Mhm.
Naja, also wenn wir in unserer Rolle gefangen sind, dann werden wir auch nicht satt.
Mhm.
Und jetzt, ich will noch immer Anerkennung. Und ich habe so viel mehr Spaß. Also ich bemühe mich ein bisschen und dann mache ich irgendwas, habe einen Auftritt und wenn danach, ich war letztens im Fernsehen und dann melden sich meine Brüder und sagen, wow, und ich kann ihnen sagen, genau dafür habe ich es gemacht.
Ja.
Genau dafür. Ich freue mich, dass ihr euch bei mir meldet. Eure Bewunderung ist mir sehr wichtig. Und es war ein großer Spaß, richtig ekstatisch. Und meinem Vater konnte ich das Gleiche sagen. Er sagt, ich bin stolz auf dich. Und früher hätte ich auch macht mir nichts. Da stehe ich drüber, irgendwie so das. Und diesmal konnte ich sagen, ja, auch mit 40 Jahren ist mir noch immer wichtig, dass du stolz auf mich bist.
Ja.
Und ich konnte es richtig reinlassen und genießen.
Ja, ja, ja.
Und ich denke, umso mehr ich zugebe, was mir wichtig ist, umso freier bin ich auch da vorne.
Ja.
Also es ist halt ein Spiel.
Und das ist so, du erzählst das und ich habe, also in meinem Körper geht genau das ab. Das ist so wie so ein Wissen, so, oh, geil. Also meine Waffen offenbaren, meine Bedürftigkeit zeigen, macht mich frei. Und da ist immer noch so ein Ego in mir, das sagt, auf keinen Fall. Wir haben doch uns so lange bemüht, ein Image zu präsentieren. Wir haben uns doch, weißt du, im Sex- oder im Beziehungskontext als die Heilsperson präsentiert oder der besonders gute Sexualpartner. Und jetzt soll ich dir sagen, dass ganze Sex-Performance dich zum Orgasmus bringen zum Beispiel, nur eigentlich was war, um mich selbst wirksam zu fühlen und eigentlich wollte ich dich begeistern zum Beispiel.
Ich bin bewegt, wie du das sagst.
So dieses, wir zerstören so dieses Image, was wir so viel aufgebaut haben. So dieses, das ist die bessere Version von mir. David Goggins sagt, ich muss nur mich mehr anstrengen und mit Disziplin und dann kommen wir dahin.
Ja.
Und das ist so wie das Gegenteil und es fühlt sich so gefährlich an.
Ja. Hey, also es ist so furchteinflößend. Und ich meine, in unserer Kindheit haben wir diese Überlebensstrategien, diese Masken entwickelt.
Mhm.
Und für so den, ich sag so den kleinen Christoph, so der Junge mit 6 Jahren, der hat Todesangst, dass seine Eltern ihn nicht mehr anschauen, nicht mehr lieben, dass er nicht mehr bei der Familie dazugehört, wenn die rausfinden, dass er was geklaut hat oder dass er lügt. Also der hat Todesangst und der ist stolz, wenn er die Maske aufzieht und auch bei der 10. Enttäuschung noch sagen kann, kein Problem, macht nichts. Um seinem Vater zu zeigen, wie cool er ist, wie unkompliziert, nicht so stressig wie die hysterischen Frauen oder der seine Mutter überzeugen will, dass er nie was machen würde, was eine Frau wehtut oder enttäuscht. Und also der Kleine hat Todesangst. Ich glaube, diese Angst ist noch immer markiert, sodass wir jetzt als wirklich große, unabhängige, starke Menschen noch immer Angst kriegen, wenn jemand die Augenbrauen zusammenzieht oder sich unser Partner einen Moment zur Seite dreht. Also, ja, da will ich eine Geschichte erzählen, die mir so bedeutend ist. Mit meiner Freundin. Irgendwie merke ich, dass ich mich, ist schon 4 Jahre her, aber so am Anfang mehr nach ihr richte, was sie möchte. Ich da mehr Nähe mit ihr erlebe. Also spielt sich so ein, nach einer Weile, sie kommt zu mir und ich sage immer, was möchtest du machen? Und sie wird genervt davon und sagt, ja, das findet sie irgendwie uncool, dass ich immer sie frage und was ich denn möchte. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich sage, was ich will, dann passiert das nicht. Und also ich habe mehr Nähe, wenn ich sie frage, was sie möchte. Und sie sagt, ja, das findet sie hündisch. Und ich bin voll getroffen. Also noch immer viele Jahre, ich habe da diese No More Mr. Nice Guy Schiene und die Red Pill und Pickup. Und also hat mich sehr beeinflusst, um so ein dominanter Mann zu sein. Und ich hatte auch die Idee, das muss ich sein. Sonst verlieren Frauen die Achtung und dann wirst du wie Dreck behandelt. Und
ja, du musst dich konstruieren, du musst so ein Programm abspielen.
Ja, und ich denke an Coaches, die das auch jetzt noch auf YouTube so hart sagen, so, wenn du vor deiner Freund weinst, hast du die Beziehung schon vernichtet.
Ja.
Jedes Vertrauen ist für immer weg.
Ja.
Ja, und also die Erfahrung, von der ich reden will, ich bemühe mich erst und meine Freundin wieder zu überzeugen, dass ich ein dominanter Kerl bin und ich packe sie richtig grob und will Sex initiieren und sie spielt nicht richtig mit. Also wahrscheinlich ist es von außen super offensichtlich, dass ich verunsichert bin und mich jetzt beweisen muss.
Ja, ja.
Jedenfalls bin ich da frustriert. Und dann meine Lieblingsorientierung seit 10 Jahren ist, was möchte ich nicht zugeben? Mhm. Was ist mir am allerpeinlichsten zu sagen? Und wir sitzen uns gegenüber und ich sag, ja, ich will einfach nur Nähe mit dir und ich würde alles dafür tun. Und es klickt richtig für mich. Und ich check mein ganzes System, meine Persönlichkeit. Seit meiner Kindheit habe ich mich gefragt, wie muss ich sein, damit Frauen mich lieben? Und auch Muskeln, Dominanz, selbst Frauenverachtung. Ich habe gedacht, so muss ich sein, um am Ende mit Liebe belohnt zu werden. Härte, Kälte, Distanziertheit, Selbstgenügsamkeit. Und in dem Moment, ich kriege richtig so Flashbacks und denke mir, nee, das Ehrlichste ist mein ganzes Wesen. Ich würde alles tun und auf irgendeine Art tue ich alles für Liebe. Trainieren, Wettkämpfe, Musikinstrumente, wenn ich zum Friseur gehe. Also es war so geil. Und in dem Moment meine Freundin, die sagt, das ist der größte Upturner ever. Und die geht sogar raus auf den Balkon zum Rauchen. Und ich heul und habe so viel Verständnis für mich. Genau, es war richtig geil. Das in den letzten Jahren, das war das geilste, ehrlichste, was ich gesagt habe. Und es war, als hätte ich so mich selbst als Kind in den Arm genommen und irgendwas begradigt, für mich eingestanden. Und jetzt, ich kann mich viel direkter für um das Bedürfnis kümmern. Ich wünsche mir Aufmerksamkeit, Einfühlen, Liebe, Wertschätzung, lange angeschaut und angefasst zu werden.
Hattest du das Gefühl, dass sie in dem Moment mit ihrem auch ehrlich war? War das das Ehrlichste, was sie hätte sagen können?
Ja, ich glaube schon.
Ja.
Und ich arbeite auch regelmäßig mit Paaren. Ich erlebe immer wieder, dass Kerle Schwäche zeigen und die Frauen denen mit Abscheu und Verachtung begegnen. Und das ist kein Grund, das nicht zu tun. Ich meine, im Umkehrschluss, und das ist die wirkliche, das ist wirklich unterwürfig, ist, ich mache nur und ich zeige nur, was Frauen akzeptieren und gut finden. Was gibt's Unterwürfigeres?
Ja.
Also, ja. Das heißt, ich spanne immer die Muskeln an und drücke den Kiefer nach vorne und.
Ja, wegen dir, stimmt's? Ja. Da ist immer noch das Wegen.
Ja, und so, was ich tue, das für dich.
Ich will einen Effekt erzielen.
Ja.
Ich habe das von, ja.
Also ich will so betonen, auch wenn auf radikale Ehrlichkeit die direkte Reaktion manchmal unangenehm ist, langfristig kommst du mehr zu dir, du wirst stärker, mehr Selbstvertrauen. Und das Thema ist zwischen mir und meiner Freundin, also es hat sich in Luft aufgelöst. Wenn ich Aufmerksamkeit und Nähe möchte, dann kann ich das direkt sagen. Und ich bin viel unabhängiger, ob sie das gut findet oder nicht. Das ist, was ich möchte.
Das klingt so, als wäre einfach ein Programm beendet. Als wäre so ein Spiel endlich zu Ende geführt und ich brauche es nicht mehr. Als wird da irgendwas wirklich so verpuffen dann.
Naja, ich muss niemanden so sehr beweisen, dass ich ein echter Kerl bin. Ich mache mich weniger von dem Urteil abhängig, ob eine Frau das so findet oder nicht.
Das ist so ein ich liebe die Paradoxie, das habe ich von dir. Du hast mal erwähnt, so das Unterwürfigste überhaupt ist, Viagra zu benutzen.
Ja.
Und ich habe, also du musst einmal um die Ecke denken, weil es stimmt. Also das ist so diese, wie kann ich mich manipulieren, damit das System, damit das Programm funktioniert.
Ja.
Aber die Selbstoffenbarung ist halt, ich schaff's nicht alleine.
Ja.
Und das ist, was ist. Also dieser große Zweifel an meiner Fähigkeit. Und dann da rein zu, also für mich ist es ein Sterben. Du musst da rein sterben. Und da gibt's so dieses, nee, also ich kann 80% da reinsterben, aber irgendwas in mir will nicht die 100%. Ich will nicht da ins ganze Gefühl reintauchen. So.
Ey, ich freue mich, dass du es erwähnst. Ich bin voll dabei. Also ich will richtig ownen. Ich habe Ich habe öfter Viagra genommen.
Mhm.
Also genau, ich überlege wieder, wie sehr ich aushole.
Ganz, ich will die Geschichten hören. Ja.
Okay. Mit 16 mit meiner ersten Freundin, ich habe die angelogen, die ist unsicher geworden und dann war ich der sichere Pol. Genau, ich habe ihr gesagt, dass ich schon mit 4 anderen Frauen was hatte. Hab Namen erfunden und Geschichten, wie das passiert ist. War immer der Horror, wenn sie dann ein Jahr später nachgefragt hat und ich mit den Namen durcheinander gekommen bin.
Mhm.
Jedenfalls, also wir waren fast 2 Jahre zusammen und ich hatte guten Sex. Und es war völlig geklärt, dass also sie bei durch Penetration nicht kommt und das mehr für mich ist und ich dann andere Sachen für sie mache. Und dann habe ich meine zweite Freundin, die ist älter, deutlich älter, und ich finde die irgendwie cool, die kannte tolle Bands und ich fand die aufregend. Wir haben das erste Mal Sex und sie stöhnt richtig krass und ich denke mir, jetzt darf ich nichts ändern.
Ja.
Und dann denke ich mir, oh, aber wenn ich so weitermache, dann komme ich gleich. Und ich war so überfordert, ich habe mich nicht getraut, den Rhythmus zu ändern, bin dann recht schnell gekommen, gehe völlig verunsichert, gehe ins Bad, komm zurück und sie schläft und schnarcht. Und ich bin mit meiner ganzen Unsicherheit alleine.
Hm.
Jetzt denke ich, ich hätte halt ein Gespräch gebraucht, irgendwie, um das einschätzen zu können. Das ist nicht passiert. Und nächstes Wochenende ist sie super betrunken, redet nicht richtig mit mir. Genau, irgendwie, ich glaube, beim nächsten Mal habe ich gar keine mehr hochbekommen. Und dann bricht sie den Kontakt einfach ab. Und ich war 9 Monate schwer depressiv, habe gedacht, ich bring's nicht als Mann.
Mhm.
Das war mein großes Geheimnis. Ich würde sogar sagen, suizidal. Hab mir überlegt, ob sich ein Leben lohnt, wo man es als Mann nicht bringt.
Ja, ja. Oh Gott.
Ja.
Ich kenne das so gut, ja.
Und ziemlich witzig, 9 Monate später kommt sie zurück, ist auch geduldig mit mir. Ich brauche 6 Wochen, um mich von diesem Schock zu erholen. Und nach 6 Wochen kann ich Sex haben. Und dann waren wir auch noch lange zusammen, jahrelang on-off. Doch diese Angst hat mich nicht ganz losgelassen. Ich habe dann immer wieder, hatte ich überwältigende Angst, keinen hochzukriegen. Habe gedacht, meine einzige Hoffnung war, mit Prostituierten zu üben.
Ja.
Dann, genau, manchmal habe ich Viagra genommen, um Prostituierte zu beeindrucken. Völlig, also in was für einer Illusion ich da gelebt habe. Völlig verrückt. Und also hinter meinem, auch später mit Frauen, wenn ich Viagra genommen habe, zum Beispiel beim ersten Date, da ist diese extreme Panik, verlassen zu werden, wenn ich nicht gut performe.
Mhm.
Ja. Und also jetzt, nachdem ich mich besser kenne, ich brauche wirklich nur etwas Geduld und Sicherheit. Und da ist dieser innere Stimme, dieser Prozess, der sagt, das kannst du dir nicht leisten. Wenn eine Frau Sex mit dir will, das ist eine einmalige Chance. Da gibt's dieses kleine Zeitfenster, du musst beeindrucken, sonst ist die weg.
Mhm.
Und diese Stimme, da kann ich, ja, das ist noch immer wieder furchteinflößend.
Ja.
Und wir haben schon mal drüber geredet, das letzte Mal vor 5 Jahren da kommt eine Frau zu mir und ist super direkt, dass sie Sex mit mir möchte und ich freue mich. Ich habe mich extra mit der getroffen. Ich wollte Sex mit der. Und dann ist sie so direkt also es war mir viel zu schnell und zu viel. Und ich bin erst heimgekommen von einem Festival oder so und kurz davor mit meiner Freundin getrennt und also ich glaube, ich hätte vielleicht nur eine Umarmung gebraucht, aber ich denke mir, ich darf nicht kompliziert sein und ich weiß, sie sagt ja, sie ist in einer offenen Beziehung und sie wird dann ihrem Freund sagen, dass sie auf ihrer Europareise einmal Sex hatte und dann schaut sie mich an, grinst und sagt, ja, 2-mal mit heute Abend. Und ich fühle mich wie das Kaninchen gefangen. Ich muss und es gibt keine andere Wahl.
Du bist eingeloggt jetzt in diese Nummer. Ja. Ja.
Und ich gehe zur Schublade und nehme Viagra und dann komme ich zurück und pack sie grob am Hals und ziehe sie rüber. Und dann haben wir 6 Stunden lang Sex und ich probiere alles aus, was ich jemals in einem Porno gesehen habe. Und danach ist sie fürchterlich verliebt in mich, will mich am nächsten Tag wiedersehen. Ich überrede mich dazu, mich wiederzutreffen. Ich weiß noch, wie ich zu Hause sitze und ich habe keine Lust. Und da ist so eine Stimme und die sagt, hey, du solltest dankbar sein und nutzt die Gelegenheit. Und
das ist das, was du immer wolltest.
Genau, mit genau.
Ich versuche mich. Jetzt hast du es, jetzt nimmst du es nicht, du
Genau, das ist genau, was du immer wolltest. Und ich weiß, ich melde mich, sag zu und wir haben nochmal Sex, beim zweiten Mal ohne Viagra, trotzdem stundenlang und ich, genau das so Punkte sammeln, mich beweisen. Mhm. Und danach ist die Frau richtig verliebt in mich und ich ekel mich.
Du hast dich so abgearbeitet an dir selber eigentlich.
Ja. So. Also da waren so viele Gefühle, Grenzen von mir, die ich übergangen habe. Und auch das ganze Würgen, Anspucken, Analsex. Also ich habe es gemacht für sie. Mhm. Mhm. Ja. Ich habe gedacht, ich muss ihr so was Krasses, ein krasses Erlebnis bieten.
Ja.
Ja. Und da ist also dieser eine Teil, der irgendwie so stolz ist, so haha, wie krass ich war. Mhm. Und dieser andere Teil, genau.
Der weiß was über dich, der weiß was. Der hat.
Also ganz extrem, also irgendwie fühle ich mich vergewaltigt, dass ich über so viele Grenzen gegangen bin. Mhm. Habe mich danach. Das ist mir peinlich. Ich habe mich geekelt und Abscheu empfunden und wollte Distanz und ja.
Ja, ich finde es so sehr zentral, weil es verdeutlicht, so wie du kriegst so eine Situation oder so ein Objekt als Gegenüber, aber du machst es wirklich mit dir selber. Also das ist wie ein Stein und du arbeitest dich ab und merkst gar nicht, oh, wir haben keine Grenzverhandlungen, es sind meine Grenzen, ich übergehe mich.
Ja.
Und wir haben alle eine Vorstellung, dass wir gerne authentisch sein wollen und glauben, die Wirksamkeit auf das Gegenüber wäre das Authentische. So dieses, wenn du so antwortest oder reagierst, wie ich mir vorstelle, authentisch zu sein, dann bin ich authentisch. Aber das Authentische war eigentlich die Selbstoffenbarung, ich habe keine Lust, eigentlich will ich nichts.
Oder? Ja. Ja. Und es hätte sich wahrscheinlich nach 15 Minuten geändert.
Ja. Durch das Durchwandern von dieser Offenbarung, oder? So.
Ja.
Durch die Entspannung, durch den kein Stress.
Also ich stelle mir vor, ich hätte vieles von dem Gleichen machen können, wenn ich mir erlaubt hätte, am Anfang zu sagen, hey, ich bin verunsichert oder lass uns erstmal was essen.
Ja.
Irgendwie, wenn ich mir erlaubt hätte, wenn ich zugegeben hätte, dass ich ein bisschen Kennenlernen, Sicherheit, sowas brauche. Mhm. Vielleicht hätte ich das Gleiche gemacht und genossen. Mhm. Naja, da denke ich auch, ich denke gerade mit neuen Partnern und beim Sex, da gibt es so viel Irritationen und wir drücken die zur Seite, um das Ding durchzuziehen.
Ja, ja.
Und dann später haben wir wie so einen Kater und müssen irgendwie wir uns um die ganzen Wunden kümmern, die dabei entstanden sind. Und also auf Dauer oder die meisten Leuten empfehle ich, die ganzen Gespräche davor zu führen. Mhm. Ja, und da bin ich stolz drauf mit meiner Freundin, mit der ich jetzt schon fast 4,5 Jahre zusammen bin. Also wir haben über die Jahre immer wieder über Kleinigkeiten geredet, die wir mochten, nicht mochten, was es in uns auslöst. Und bis da weniger wie so Kollateralschaden entsteht. Es ist weniger dieses Theater, das man aufführt und durchzieht mit einem klaren Ergebnis und mehr ein immer wieder neu schauen, mag ich das gerade. Mhm. Und dann sind manchmal die verbundensten Momente die, wo wir aufhören, Sex zu haben.
Hm. Ja. Ich liebe die Idee. Ich meine, ich denke gerade an Beziehungen. Ich denke an ganz viele. Also das eine ist so, was ich bei mir erwische, ist, wenn ich so eine schlechte sexuelle Erfahrung hatte, wenn ich über meine Grenzen gehe und mich so ineffektiv fühle und am Ende denke, warum habe ich das und das gemacht, war nur ein Schauspiel für das Gegenüber, dann kommt auch der Gedanke, ich brauche einfach nur bessere Waffen und dann mache ich mehr desselben, also du kannst dich auch so in eine falsche Richtung entwickeln, indem man immer wieder die gleiche Wunde nochmal über sich selber drüber stolpert.
Ja.
So dieses, da habe ich nicht so gut funktioniert, ich sollte nochmal Sex machen und besser funktionieren und dann funktioniere ich noch weniger gut und
Genau. Ich glaube, wir haben alle da verschiedene Kindheitsverletzungen, Traumatisierungen. Und dann ist da die große Tendenz, ich will das Gleiche reinszenieren und ich will Kontrolle darüber erlangen.
Ja. Ja.
Also da kann ich auch für mich sagen, irgendwie so ein Ding, das ich früher durchgezogen hat, war, dass ich versuche ein schöneres Wort zu finden, aber ich meine einfach abgefuckte Frauen suche und es dann irgendwie schaffe, so das Gold darin zu finden, so die so zu sein, dass ich nur das Gute mir abhole und den ganzen Dreck nicht abbekomme.
Mhm. Aber wie so ein Spiel auch so, das ist ein gewisses Risiko,
und also mit mehr Selbsterkenntnis und Selbstakzeptanz, oder ich kann auch einfach sagen, ich hatte immer Freunde, die da irgendwie gesünder waren, die haben gesagt, das ist doch Stress, das tut doch weh. Mhm. So, warum machst du den Scheiß mit?
Ja.
Und also mir einzugestehen, dass es schlimm ist, wehtut, verunsichernd ist, ich nicht beschimpft werden möchte, nicht gedemütigt, nicht bestimmte Maße an Unsicherheit wirklich nicht erleben möchte. Also erst wenn ich mir diese peinlichen, schmerzhaften Gefühle eingestehe, dann kann ich mich gut um mich kümmern. Und davor ist dieser Kontrollzwang, ich will so mächtig werden, dass das nie wieder passiert. Gleichzeitig reinszeniere ich es die ganze Zeit, um zu üben.
Ja. Boah, ja.
Ja, ich war ein bisschen abstrakt. Ich will eine Geschichte dazu erzählen, die für mich bedeutend war. Ich habe 4 Jahre Thai-Boxen gemacht, Wettkämpfe unterrichtet. Ist noch immer ein großer Teil meiner Identität. Und so eins der stolzesten Sachen ist, wenn ich in einem Kampf bin und jemand mir so richtig ins Gesicht tritt oder schlägt und ich stehe noch immer.
Ja.
Und das gibt mir so ein Gefühl von Unverwundbarkeit, drüberstehen.
Mhm.
Und mit meiner Freundin, wir haben auch experimentiert beim Sex und irgendwann watscht sie mich und ich denke mir, voll geil, das ist so eine Erlaubnis, jetzt darf ich auch wild sein und ganz ungehemmt.
Mhm.
Und genau, da gibt's so, ist mir auch peinlich, ich mach's trotzdem, gibt's so ein Gesicht, da mache ich dann so. Und denke, ich bin voll wild. Und sie sagt, ja, das sieht eigentlich aus wie jemand, der Schmerzen hat.
Mhm.
Und dann voll der Konflikt für mich. Ich denke mir, nee, ich finde das geil und Erlaubnis und jetzt darf ich wild sein und.
Das ist das Reinszenierte, aber eigentlich sieht man äußerlich was anderes als das, was du dir innerlich erzählst. So.
Ja. Und dann sagt sie, also für mich siehst du aus wie ein Kind, was Schmerzen hat. Und dann, das hat mich voll verunsichert in meiner Identität als Mann, der es wild möchte. Und später zeige ich ihr so Boxkämpfe von mir. Und da stehe ich halt mit hochgezogenen Schultern im Kampf und jemand anders schlägt nach mir und ich benutze halt die Schultern und die Hände, um mein Kind zu schützen.
Mhm.
Und dann, und will ja das halt zeigen, was für ein krasser Kerl ich bin. Und sie sagt, so ähnlich schaust du, wenn du von deiner Mutter erzählst, wie sie ausgerastet ist und nach dir geschlagen hat.
Ja.
Und au.
Ja.
Also meine ganze Boxerkarriere habe ich meine Kindheit inszeniert und war so stolz drauf, dass mir die Schläge nichts ausmachen.
Ja, ich verstehe voll, du bist der Gewinner ehemaliger Konflikte. Du stehst einfach drüber.
Ja. Und aber es hat mich sehr bewegt. Also ich habe noch immer Spaß am Boxen und auch an diesem so getroffen und was wegstecken. Mhm. Und trotzdem, also das die ganzen Jahre, ich habe das verleugnet, mhm. Dass ich da irgendwie meine Kindheit reinszeniere und mir jedes Mal aufs Neue beweist, dass es mir nichts macht. Macht mir nichts. Mhm. Stecke ich alles weg. Hier, versuch's nochmal. So.
Und glaubst du, ich habe so eine schöne Fantasie, dass diese alltägliche Situation und das alltägliche Selbstoffenbaren, also wie so ein Sack von Traumata aus der Kindheit, aus deinen Lebenserfahrungen, immer ein Stück weit abbaut.
Ja.
Ist es absolut. Deiner Meinung nach so, dass du da rückwärts gehen kannst in deinen kindlichen Erfahrungen?
Absolut. Ja. Und also, wenn ich ehrlich bin, dann kommen genau die Gefühle hoch, die ich früher nicht verarbeiten konnte.
Ja.
Die sind oft noch immer als überwältigend gespeichert. Und für erwachsene Menschen sind die also meistens nicht überwältigend. Das ist schon so die erste Illusion. Einfach nur, weil ich einen größeren Körper, ein größeres Nervensystem, größeren Wortschatz habe. Ich kann Gefühle aushalten, die für Kinder gefährlich sind. Mhm. Mhm. Manchmal sind die trotzdem überwältigend.
Ja.
Dann habe ich halt mehr Ressourcen. Ich kann Therapie nehmen, ich kann zum Yoga gehen, meditieren, Theater, Bilder malen, also mit Freunden drüber reden.
Das ist die Verarbeitung dann.
Ja.
Also du, ich meine, als Kind versus Erwachsener, du kannst schon mal spazieren gehen. Konntest du vielleicht früher nicht in diesen ausweglosen Situationen, wo sich das so etabliert hat? Also da warst du in die Ecke gedrängt und du warst einfach allein in einem Zimmer zum Beispiel. Konntest nicht sagen, ich gehe mal kurz 2 Stunden in die Sauna oder so.
Voll.
Ja.
Also wirklich, du bist so abhängig. Da ist Todesangst. Mhm. Wenn deine Eltern dich nicht lieben und füttern und schützen, dann stirbst du.
Ich habe so einen Satz gelesen, der hat mich sehr inspiriert. Ich weiß nicht mehr von wem, Therapeut, der gesagt hat, das Schlimmste ist schon passiert.
Ja.
Und ich glaube, wir wollen nicht ehrlich sein, weil wir immer noch glauben, das Schlimmste wird wieder passieren und es wird sich wieder so einen großen Impact auf unser System haben.
Ja.
Aber ich glaube, so ressourcenlos dieser drohende Verbindungslust, der wirklich sehr viel mehr tot war für ein Kind, ist für dich als Erwachsener managebar.
Ja.
Ja.
Also davon will ich grundsätzlich alle Zuschauer überzeugen. Du hältst viel, viel mehr aus, als du glaubst.
Ja.
Bei den meisten Konflikten, du kannst ehrlich sein und dann du musst nicht alle deine Gefühle kennen. Dein Körper wird sich verspannen, vielleicht zittern, vielleicht sind da Bewegungsimpulse, sich schnell wieder zu entschuldigen, alles zurückzunehmen, abzulenken, wegzurennen und du kannst einfach weiteratmen. Diese körperliche Aktivierung, meistens hört die einfach wieder auf. Mit mehr Übung lernst du dich kennen und dann kannst du diese körperlichen Zustände auch benennen. Dann, also es gibt so Worte, die ich früher nicht kannte. Unsicherheit, Verlegenheit, auch Angst zuzugeben, Wut. Hätte ich früher nie zugegeben. Und jetzt, also wenn mein Körper so reagiert, kann ich sagen, ja, ich werde richtig wütend. Mhm. Also durch Ehrlichkeit kommen diese alten Gefühle hoch, die wir vermieden haben. Wir können die verarbeiten, manchmal schon einfach durch Atmen.
Mhm.
Wenn du eine Gruppe hast oder zu einem Kurs gehst, dann wirst du unterstützt, das Worte dafür zu finden.
Oh, danke, das war, ja, Worte finden.
Ja. Also es gibt so viele Bereiche, wo wir unentwickelt sind.
Ja.
Also bei einem Kind, die Eltern fragen immer, wie fühlt sich das an? Hast du Bauchweh? Ist es Hunger? Drückt dich ein Furz? Du entwickelst ein Vokabular und bestimmte Sachen haben wir nicht ausgeprägt. Und dann kriegen wir halt nur Bauchweh, ohne zu merken, dass wir todtraurig sind.
Mhm.
Gekränkt.
Ja. Ich glaube auch, dass wir oft auf diese unbenannten Emotionen einfach nur in der Reaktion leben. Also so dieses, das ist wirklich wie so eine Art von Vokabular kennenlernen, das du gar nicht alleine wirklich machen kannst. Also ich habe sehr gebraucht, dass ich ein Wort finde für das, was in meinem Körper abgeht, zum Beispiel eine Wut oder eine Trauer, weil ich glaube, wir, in Anführungszeichen, sind sehr schnell drin, halt in der Reaktion auf die Wut zu leben und die irgendwie auszuagieren, weil ich sie nicht benennen kann, weil ich kein Wort dafür habe.
Ja.
Also ich konnte gar nicht, das ist so die große Frage für mich ist, wie kann ich ehrlich sein, wenn ich mir gar nicht bewusst darüber bin, was abgeht?
Voll gute Frage.
Ja.
Also es gibt diese Bereiche, wo wir noch keine Karte haben, kein Vokabular. Und dann müssen wir einfach mit dem arbeiten, was da ist.
Ja.
Die Ebene, die ich wirklich liebe und vermitteln möchte, sind Körperempfindungen.
Mhm.
Und dann, ich kann bei Sinnen bleiben und berichten, was ich für den Auslöser halte.
Mhm.
Also jemand fragt mich, hey, hast du Lust, am Wochenende spontan mit mir in Urlaub zu fahren?
Mhm.
Und also mein Verstand sucht nach einer Antwort.
Mhm.
Und irgendwann merke ich, hey, ich schaue zur Seite und ich ziehe die Mundwinkel nach unten.
Mhm.
Und während ich das sage, merke ich und kann mir eingestehen, dass ich keinen Bock habe.
Mhm.
Also oft denken wir, wir bräuchten eine gute Begründung, irgendwas, was zu unserer Persönlichkeit passt.
Genau, ja.
Edle Motive.
Mhm.
Und ich kann diese Empfindungen schon benutzen als Grundlage und sagen, meine Mundwinkel ziehen sich zusammen oder
ich spüre Schwitzehände, ja. Irgend sowas. In die, ja.
Meine Freundin umarmt ihren Ex-Freund lange und dann vielleicht habe ich da noch kein Konzept, richtig, mhm, und falsch, keine Grenzen. Wir haben nie drüber geredet und ich kann anfangen und sagen, ja, ich merke, wie ich euch anstarre, mein Magen sich verspannt. Oder hey, ich merke, wie ich auf den Boden schaue und irgendwie nicht dazu stoßen möchte. Oder also ich kann immer ehrlich sein über das, was gerade ist. Ganz oft ist es meine Körperhaltung, Empfindungen in Bauch, Brustkorb.
Mhm.
Ich denke an viele Frauen, die so suchen nach Grenzen, um sich zu schützen und oft irgendwie mentale Konstrukte haben wollen von so einer Grenze. Darf ich das? Darf ich da Nein sagen?
Ja.
Und also da will ich inspirieren, in dem Moment, wo die Kehle eng wird oder sich der Bauch anspannt, das ist doch schon ein Grund, drüber zu reden. Hey, ich.
Das ist das, was ist einfach.
Ja.
Ja. Das ist, der Rest ist ein Konstrukt. Ich muss, ja, Worte zusammen zu Sätzen bauen.
Ja.
Und schon bin ich nicht mehr im Moment, wo Dinge sind schon. Oder?
Ja.
Das ist so, die Körpersprache ist einfach schon da.
Genau.
Ja.
Und damit ist radikale Ehrlichkeit auch, ich berichte darüber, was ist.
Ja. Ja.
Und ich kann immer bei Sinnen anfangen. Hey, ich habe gehört und ich habe gesehen. Und
ja,
mein Körper reagiert darauf. Und dann kann ich dazu sagen, was mein Verstand sich da ausdenkt, an Konzepten, mhm, zusammenhängen.
Und ich stelle mir vor, in Beziehungen wird es dadurch auch erstmal anstrengender. Vielleicht auch, weil wir ein Muster brechen, weil wir vielleicht, ich stelle mir vor, dass viele Beziehungen darauf funktionieren, dass man diesen Deal eingeht, so, hey, ich bin gut zu dir und du bist gut zu mir, okay, passt so, wir halten uns in diesem Komfort. Und ich stelle mir vor, jetzt kommt eine Person in einen Kurs von dir, macht auf, erzählt von oder berichtet von dem, was in ihrem Körper oder in seinem Körper abgeht. Und erstmal ist Irritation in der Beziehung, weil mein Gegenüber vielleicht nicht die alte Version von mir kriegt und denkt, warum, was redest du jetzt so? Ist doch alles okay bei uns, oder?
Ja. Also Veränderung ist grundsätzlich oder potenziell belastend.
Ja.
Ich habe ja so bestimmte Routinen, Rituale jetzt mit dir, wenn, mhm, du als Partner eingespielt und wenn du dann anders reagierst, ist es erstmal verwirrend und verursacht Unsicherheit.
Ja.
Gleichzeitig, also auf Dauer, dieses bei Sinnen zu bleiben, macht Beziehungen verdammt einfach.
Mhm.
Und das so ein Beispiel, das ich gerne erzähle. Ja. Und
was ist das Einfache? Ich bin neugierig. Ja.
Also da kommen Paare zu mir,
ja,
und die fangen oft an mit so einer Geschichte wie, ja, ich bin jetzt hier mal radikal ehrlich, du unterrichtest das ja und jetzt sage ich mal, was letztes Wochenende erst wieder passiert ist. Vor allen Menschen, die mir wichtig sind,
ja,
die ich liebe, hat er mich wieder gedemütigt,
ja,
richtig meine Seele vergewaltigt, auf mich geschissen und eigentlich, es war so ein Genickschuss in mein Vertrauen.
Hm.
Ja, der hat wieder jeden Keim von Hoffnung zertrampelt, jemals mit Würde behandelt zu werden. Und er stimmt nicht zu.
Mhm. zwei verschiedene Stories im Kopf.
Genau.
Also ich hab was anderes gemeint oder so.
Ja. Genau, vielleicht sagt er sowas wie, nee, ich tue immer alles für dich und ich übernehme mich und gehe über meine Grenzen, um deine Erwartungen zu erfüllen. Du bist das Wichtigste in meinem Leben. So.
Mhm.
Ja, und da streiten die halt, also auf diesem Level an Interpretation, früher Brett hätte gesagt, ja. Verschwörung, da gibt es keinen Kontakt.
Ja.
Also die müssen anfangen, von echten Momenten zu sprechen und dann mit etwas Arbeit sagt sie, wir haben telefoniert, du hast gesagt, beim Geburtstag von deinem Vater bin ich diesmal garantiert pünktlich, ich bin um 7 da, versprochen.
Mhm.
Und dann bin ich beim Geburtstag von meinem Vater, ich schaue auf die Uhr, der Zeiger ist bei 7:17. Ich schaue meinen Vater an und der schüttelt den Kopf, zieht die Mundwinkel nach unten und klopft sich gegen seine Armbanduhr.
Ja.
Das ist mir so peinlich. Mein ganzer Körper verkrampft sich, mein Kiefer wird eng. Ich schaue zur Tür und da kommst du lächelnd rein und umarmst die Nachbarin.
Mhm. Ja. Also objektive Wahrheit auch, also was eine Kamera hätte festhalten können.
Genau.
Kein, du hast mich gedemütigt, sondern ja. Du hast gelacht. Zumindest ja. Ist ja auch schon eine Interpretation, aber da war ein Lachen auf deinem Gesicht so.
Ja.
Ja.
Also dieses sinnliche Berichten ist so eine große Säule, was wir in Kursen immer wieder üben.
Ja.
Und es wird besonders bedeutend in intensiven Situationen. Das ist die größte Chance, einen gemeinsamen Bezug herzustellen. Dass ich wirklich sage, was ich gesehen und gehört habe.
Mhm.
Ja, größte Chance auf Verbindung. Und dann, wenn ich sage, wie mein Körper darauf reagiert, da kann mich niemand manipulieren. Das ist. Und der reagiert auch jetzt, wenn ich daran denke.
Ja. Ja.
Und also das ist eine Tatsache. Mhm. So bin ich. Und dann als drittes kann ich noch dazu sagen, also die Urteile, Vergleiche, meine Ideen über Respekt oder Pünktlichkeit, Vertrauen. Also das kann ich dann auch immer dazu sagen.
Mhm.
Ja. Aber die größte Chance auf Verbundenheit ist dieses Berichten über sinnliche Wahrnehmung.
Mhm. Mhm.
Also ich liebe das auch. Ich freue mich, wenn jemand anders das macht, ich mich daran erinnere und ich plötzlich meinen Körper mehr spüre, genauer hinschaue.
Mhm. Ja, da ist so ein Also ich verstehe das vorher, dieses so ein Gehakel, das ist so verhakt. Ich hänge in meiner Story, du in deiner. Und wir ringen eigentlich jetzt um was? Ums Recht oder um die Dominanz oder so? Ja,
ja, wir wollen das Narrativ kontrollieren.
Ja.
Ich habe Recht.
Ja, ja, ja. Und ich merke auch so, also eine ewige Story, die ich erlebe in meinen Beziehungsstreits, ist so dieses, ich würde mich trauen, auch ehrlicher und mehr berichten zu können von mir, aber ich brauche auch deins. Also sobald ich so meinen Panzer wegnehme und sage so, hey, das ist die Wahrheit in mir, wenn ich meinem Gegenüber nicht vertrauen kann oder das nicht so bewusst ist, dann bin ich auch sehr in einer verletzlichen Position. Und wenn das Gegenüber immer noch in der Story, im Narrativ hängt, dann kann da auch potenziell so ein Ha, jetzt gibst du es zu sein. Ich glaube, da haben wir extrem Angst davor, dass das Gegenüber irgendwie uns benutzt oder uns dann schachmatt setzt oder so.
Ja.
Was mache ich damit?
Ja. Trotzdem ehrlich sein.
Ja.
Und also ich glaube, der Effekt, den du beschreibst, heißt Invalidierung.
Mhm.
Ich will gerne bewirken, dass Menschen also diesen Effekt wahrnehmen, ohne jemand anderen dafür zu beschuldigen.
Mhm, genau.
Also wieder, sagen wir, in einer Beziehung würde ich dir was gestehen. Und das ist, ich bin da wirklich vulnerabel. Das ist neu. Ich verliere die Kontrolle. Es ist peinlich. Und jetzt in einem therapeutischen Setting, da würdest du das super bestätigen. Du würdest brummen, mitfühlen, sagen, so ist es. Du hast jedes Recht, so zu fühlen. Naja, und würdest meinen Mut würdigen, dass ich es zugebe.
Mhm. Ja, draußen ist oft nicht so. Ja.
Selbst in Therapie, Therapeuten rollen die Augen, schnauben, lachen blöd.
Ja.
Im Extremfall kriegen wir halt eine Botschaft von, bist du behindert?
Ja.
Also irgendeine Form von Entsetzen, irgendeine Art von, ja, aber dazu hast du kein Recht.
Jetzt ist deine Fehlerhaftigkeit wirklich auf dem Tisch.
Ja, so, ja, ja, ja. Also fürchterlich. Ich will es wirklich würdigen.
Ja, ja, ja.
Es ist so schmerzhaft. Hm. Und dann wollen wir das nie wieder machen. Hey, wieder, ich kann so ein, ja, fallen mir auch Beispiele und lustige Geschichten von mir an. Ich fokussiere mich noch kurz. Hm. Ich empfehle ja Leuten, Klärungsgespräche mit ihren Eltern zu führen. Hm. Das sind die, die diese ganzen Knöpfe installiert haben. Niemand wird dich mehr invalidieren als deine Eltern.
Das ist die Wurzel des Übels letztendlich.
Genau.
Das Radikale, ja. Im Radikal. Ja.
Ja. Und ich bereite Leute darauf vor. Das heißt, die gehen, also die haben das mit mir geübt, hm. Die haben ihre Eltern gespielt. All die Invalidierungen haben wir schon abgearbeitet. Das heißt, die wissen, wenn sie da zu ihrem Vater gehen, dann wird er sagen, ah, aber dafür, da ist deine Mutter schuld.
Ja. Ja.
Und die werden sagen, ah, jetzt wirst du emotional, beruhig dich doch erstmal. Oder nicht in dem Ton. Oder, ja, da irrst du dich einfach.
Ja.
Und vielleicht wird er die Augen verdrehen, vielleicht wird er einfach gehen. Vielleicht wird er auch heulen und jammern und sagen, ich weiß, alles meine Schuld, tut mir leid, dass ich geboren wurde. Mhm. Also, ich bereite Menschen darauf vor, fokussiert zu bleiben.
Ja.
Und die Kunst ist, ich sag was, was mir wichtig ist, ich sag meine Wahrheit. Und wenn dann dieser Wind kommt und mich ablenken will, anstatt über die Kleinigkeiten zu diskutieren, bleibe ich bei meinem Gefühl und ich sag's einfach nochmal.
Ja.
Also ich sag, hey, mir ist Pünktlichkeit richtig wichtig. Mhm. Und wenn die andere Person sagt, ja, ja, wegen deinem Kindheitstrauma, aber da musst du Therapie machen, das hat nichts mit mir zu tun, akademische 15 Minuten, dass ich bei meinem Gefühl bleibe und nochmal sage, ich will, dass du über mich weißt, Pünktlichkeit ist mir richtig wichtig.
Mhm. Nicht in den Sog reingezogen werden von...
Nicht über akademische 15 Minuten diskutieren.
Darum geht's nicht, darum geht's nicht. Das erscheint immer so, als würde es darum gehen, aber ich nehme wieder die Welt zu mir, mein Erleben ist das, wo ich durchleben möchte, durchsterben vielleicht sogar.
Genau.
Es
ist so verlockend, diese kleinen, beschissenen Diskussionen dann zu führen.
Ja, weil dann ich wieder berufen bin, halt auch meine Version von akademischen 15 Minuten auszuwalzen. So, ja.
Oder den anderen dann zu beschämen dafür, wie er halt versucht, seine Gefühle zu kontrollieren.
Ja.
Also es gibt echt so immer den Kern und auch bei den Eltern. Ich kann dann sagen, hey, ich wünsche mir so sehr, dass du wieder zurückkommst. Ich wünsche mir, dass du mich anschaust, dass du mir zuhörst. Mhm. Zugeben, wie wichtig mir das ist, nachzuholen, was ich nicht gesagt habe. Wie wichtig es mir ist, gehört, gesehen zu werden. Ja, und also es ist wirklich, es erfordert Fokus. Meditation, Yoga, das kann alles helfen, um bei diesem allerlebendigsten, empfindlichsten zu bleiben. Und dann tue ich das nicht, um eine Wirkung auf den anderen zu haben. Ich tue es für mich, um mich zu entfalten, mehr ich zu sein, mehr echt für mich einzustehen.
Das ist das, was ich mit der Waffe gemeint habe. Das, die falsche Interpretation von radikaler Ehrlichkeit ist so, nee, ich will es dir jetzt endlich mal sagen, damit du dich veränderst.
Ja.
Ich glaube, ja.
Hey, oft, wenn jemand sagt, soll ich so meinem Chef sagen, dass er ein blödes Arschloch ist, dann denke ich mir, ja. Und davor kannst du ihm auch sagen, wie du seit Jahren unterwürfig bist, ihn anlächelst, schleimst, wie krass du an deinem Job hängst und wie du diese Strategie entwickelt hast, Speichel zu lecken und ihm falsche Komplimente zu machen.
Was die Wut in erster Linie produziert hat, die ich jetzt so zur Waffe benutzen möchte. Ja.
Also immer, wenn ich Waffe höre, dann ist der Fokus halt darauf, jemand anderen zu verletzen. Und auch da, ich empfehle Leuten direkt zu sagen, ich möchte dich gerade verletzen, statt es auszuagieren.
Statt zu verletzen.
Ja. Und also es ist geil, sich einzugestehen, auch in Beziehungen und so, immer wieder, ich werde unsicher, ich will einfach dominieren, ich will verletzen, ich will meine Grenzen etablieren. Mhm.
Es gibt so viele Ausdrucksweisen dafür. Ich habe immer wieder auch Menschen, wenn die mit mir arbeiten und dann in Beziehungen gehen und was verändern wollen in ihren Dynamiken, dass dann zurückkommen, er oder sie versteht es einfach nicht. Ja. Was der Hinweis dafür ist, dass ich schon wieder eine Wirkung haben wollte.
Voll.
Dass ich nicht, also, und ich wage die Idee, das ist neu für mich, so dieses Präsenz halten. Ich muss wirklich, das ist eine Konzentrationsübung eigentlich. Es ist also nicht die Fähigkeit besteht nicht darin, die Ehrlichkeit zu haben oder auszusprechen. Die Überfähigkeit ist, wie sehr spüre ich mich selber.
Ja.
Und bin dann eigentlich nur noch ein Vehikel für das, was aus mir herausspricht. So.
Ja.
Ja.
Und in dem Moment, wo ich eine Wirkung haben will, sage ich ganz direkt, welche Wirkung ich haben will. Ich will dich überzeugen. Ich will, dass du mir bestätigst, dass ich der Gute bin.
Und das löst auch, das löst auch für mich die Rückmeldung. Ich meine, du kennst diese ganzen Vorurteile oder ja, aber radikale Ehrlichkeit, ich will doch mein Gegenüber gar nicht verletzen. Mhm. Ich glaube, das ist so, es gibt, wenn ich mich anstrenge, finde ich wahrscheinlich so 3 bis 5 Sätze, die gegen radikale Ehrlichkeit sprechen, so aus der Angst heraus, will mein Gegenüber nicht verletzen, ich will vielleicht auch mit der Konsequenz nicht leben. So. Was sagst du zu Leuten, oder wie entkoppelst du das, wenn Leute sagen, ja, aber ich will noch meine Mutter ist schon zu alt, das brauche ich dir noch nicht mehr sagen, die versteht es doch eh nicht, ich will meine Partnerin nicht irritieren, verletzen oder so. Was ist so der Zauber, der das so entlüftet?
Also diese völlig distanzierte Illusion ist dieser übertriebene Fokus auf andere. Hm. Wenn ich mich spüre, dann merke ich will eigene Gefühle nicht fühlen. Also ich habe Angst, Schuldgefühle. Wie viele haben einfach automatisch, die Eltern schauen traurig, ich habe Schuldgefühle. Und das ist nicht, dass die das nicht aushalten würden. Ich will einfach nicht der Böse sein. Mhm. Und das ist eine ganz simple so Reizreaktion-Geschichte. Mhm. Also ich kann auch damit anfangen. Ich kann zu den Eltern gehen und sagen, hey, ich kontrolliere dich und ich will dich davon abhalten, traurig zu schauen, während ich was sage, damit ich mich nicht schuldig fühlen möchte. Mhm. Und wenn Leute da bewusst sind, dann merken sie eigentlich oft, dass das traurig schauen oft mit Vorwürfen verbunden war und jetzt schon wütend werden, wenn ihre Eltern traurig schauen und wie sie sich ihr Leben lang bemühen, deren Erwartungen zu erfüllen und langsam auch die Nase voll davon haben. Also der Fokus geht immer in meine Richtung und dann merke ich, das ist alles egoistisch.
Ja.
Ich will einfach keine Unbequemlichkeiten haben. Ja. Auch okay. Mhm. Im Alltag, wir sind höflich und es gibt Situationen, da will ich einfach funktionieren. Es gibt eine Mission, ein Ergebnis. Wir tanzen beide den Tanz fertig und dann haben wir das Ergebnis, das wir beide wollten. Mhm. Und wir ziehen eine Uniform an, haben hier so die Schaffnermütze und ich mache einfach meinen Job.
Ja.
Ich erzähle dir nicht, wie es mir geht.
Ja.
Und also hat seinen Platz zu funktionieren. Mhm. Und es ist nicht, wo ich mein Leben verbringen will.
Ja.
Also ich will mich fühlen, ich will mit anderen schwingen, ich will neugierig sein, was mein Körper macht und was aus meinem Mund kommt. Mhm. Und das kickt mich.
Ich habe vor kurzem gehört, fand ich ein sehr, sehr schönes Bild. So ehrlich, radikale Ehrlichkeit hat seinen Preis. Aber nicht ehrlich sein hat halt auch einen Preis.
Ja.
Und das ist so die Frage, welchen Preis will ich bezahlen? Wirklich. Also meinen Partner, meine Partnerin nicht verletzen zu wollen, hat ultimativ auch einen Preis, den ich trage. Also die Frage ist eigentlich für mich, wie viel Selbstverantwortung will ich erleben in meinem Leben? Mhm. Oder so, oder ich ertrage halt mein Gegenüber und fresse mich rein. Und das ist halt der Preis dann dafür, wenn ich Wut nicht ausdrücken mag oder nicht kann oder nicht will.
Ja, weil also wenn wir lügen, die meisten Leute sind sich einfach nicht bewusst, welchen Preis sie dafür zahlen und wie lange sie den noch zahlen werden.
Ja.
So ganz kurz. Ja. Also vermeide ich so diese emotionale Intensitätsspitze. Mhm. Und es gibt mir ein Gefühl von Kontrolle. Mhm. Aber so eine Restspannung bleibt jahrelang. Mhm. Und also so der Christoph von vor 20 Jahren, ja, weniger, vor 15 Jahren, er tut mir richtig leid.
Ja.
Also dem seine Freundin hat ihn gefragt, mit wie vielen Frauen hattest du da im Urlaub was? Und es waren 9 und der sagt 7. Mhm. So einfach nur ein bisschen Kontrolle aufrechterhalten, mhm. ein bisschen.
Und schon ist so eine Schicht mehr Spannung drauf.
Ja.
Ja.
Und also ich glaube bei mir oder ich glaube bei vielen Leuten, das ist ja. nahezu zwanghaft. So eine tiefe Gewohnheit.
Ja.
Ist einfach ein bisschen schönreden.
Ja.
Ja. Ja, also wir zahlen so einen Preis und Leute merken es einfach nicht. Also wenn wir lügen, dann rationalisieren wir das und wir verdrängen die Angst und erzählen uns, wir sind die edlen Guten, die andere schützen und die sollten dankbar sein. Und ja, ich habe letztens Sam Harris, Lies heißt das Buch, er sagt, es gibt wohl Studien, dass Leute, die sie anlügen, danach weniger mögen. Mhm. Also es schafft, es schafft so eine Distanz und manchmal erzählt mir jemand, ja, er lügt seine Freundin an, aber er kann das gut trennen, das ist damals gewesen.
Ah, also wenn ich dich anlüge, mag ich dich weniger. Oh fuck, das ist natürlich krass.
Und ja. Also Klassiker, jemand geht fremd und denkt, ja, aber das muss ich nicht sagen.
Oder ich respektiere dich weniger dann dadurch auch, du bist jemand, den ich anlügen kann, ich komme weg damit.
Ja.
Aua.
Also habe ich auch schnell selber gemacht.
Ja, ist kein Kontakt, dann bist du einfach nicht mehr mit mir, sondern ich wirke auf dich ein und dann bist du schon spielbar. Ja.
Und ich erniedrige dich eigentlich. Du bist das arme Opfer und ich muss dich schützen.
Ja.
Die Wahrheit erträgst du nicht.
Ja.
Ich muss das für dich tragen. Spielen Leute mit ihren Eltern und mit Partnern.
Ja. Und das führt auch zurück zu meiner Frage, so dieses, nee, wenn ich ihm oder ihr oder wem auch immer das sage, das erträgt er oder sie nicht, ist eigentlich auch eine Aussage von, ich will dich gar nicht loslassen in meinem Grip, den ich über dich habe.
Ja.
Weil immerhin, ich bestimme, dass du nicht aushältst. Ist ja schon wieder eine Überstülpung von mir.
Voll.
Ja.
Ja.
Die schafft es nicht. Meine Mutter ist schon zu alt. Weißt du, diese Dinge,
oder? Genau. Also ganz kurz an die Zuschauer, ich habe eine Menge Geschichten gehört von Leuten, die noch mit ihren 90-jährigen Eltern, Großeltern am Sterbebett ehrlich sind. Und es überraschend war, erleichternd, sie noch gute Tage hatten. Und danach ist einfach eine Menge Reue wegen der verschwendeten Zeit.
Oh.
Der verschwendeten, höflich distanzierten Zeit.
Da kommt so ein Boomerang zurück. Ja. Geil, also das klingt für mich so, als wird da auch so, durch die Energie wird frei und diese Reue ist eigentlich so die eine Bewusstwerdung, oder? Ich habe so ein Bild von der Tür geht auf, da kommt so eine Luft durch. Also das ist wie so eine Erkenntnis und ich habe besseren Einblick in meine Vergangenheit und wie viele Momente ich nicht ehrlich, lebendig sein wollte.
Ja.
Also das ist eine Erkenntnis über mich und vielleicht will ich auch deshalb nicht ehrlich sein, weil ich glaube, ich kann es gar nicht tragen. Meine ganzen Unehrlichkeiten, die mir auf die Füße fallen, wenn ich es dann mache.
Ja.
Ah.
Also die...
Ah.
Hey, wie viele mit ihren Eltern also noch dieses kindliche Spiel spielen.
Mhm.
Ich verbieg mich, dafür dürfen die mir nicht sagen, wenn sie wütend sind. Und die dürfen sich auch nicht abwenden. Aber dafür erfülle ich zumindest einen Großteil ihrer Erwartungen.
Mhm.
Ja. Also ich verbieg mich und dafür müssen die mich aber belohnen.
Oder sollten.
Ja, und also dieses kindliche Spiel und ich halte es für so wichtig, erwachsen zu werden.
Mhm.
Das heißt, ich hole alles nach, was ich mich als Kind nicht getraut habe, meinen Eltern zu sagen.
Mhm.
All die, wie ich das Geld veruntreut habe, Drogen, Prostituierte, Abtreibungen, aus der Religion ausgetreten, all die Lügen.
Ja,
Mit wem ich alles Sex hatte, also all diese Enttäuschungen, ich muss das alles nachholen.
Mhm.
Und dann sickert ein, ich kann auch mit deren Zorn und Verachtung umgehen. Ich brauche deren Belohnung nicht.
Mhm.
Und dann haben wir eine neue Beziehung auf Augenhöhe mit einem Menschen, von dem ich viel geerbt habe an Ideen, Genen und mit dem ich immer wieder reden kann, meine Vergangenheit erforschen kann.
Mhm.
Um meinen Kindern was Besseres mitzugeben.
Mm.
Und auf Augenhöhe. Die müssen mich nicht belohnen und ich muss mich nicht verbiegen. Und die dürfen wütend sein und ich darf auch wütend sein und ich halte es aus. Ich bin genauso groß.
Mm. Ja, ich habe die Idee des Nachreifens von dir.
Ja.
Und ich mag die, also das wie so eine Erleichterung, dass du nicht mit deiner Geschichte einfach nur geschlagen bist und jetzt ist es so. So, mein Leben, so ist es halt jetzt. Verkorkst für immer und damit komme ich klar, bis ich sterbe. Sondern es gibt diesen Teil, der nachreifen kann. Und dafür muss ich nicht das Äußere verändern. Ich muss meine Scheiße irgendwie abladen oder rauskriegen aus mir.
Voll. Ah.
Was nee. Passiert mit Beziehungen? Was hast du Stories aus deinen Workshops, wo du wirklich sagst, so, da gab es eine Recovery oder was Aussichtloses hat sich wieder ins Bessere gewandt? Mehr Spaß, mehr Leichtigkeit, Sex.
Ja. Also ich habe zum Beispiel vorgestern hatte ich einen Online-Call, so den Nach-Call von einem Wochenendkurs. Da waren drei Pärchen und genau das eine Pärchen hat gesagt, so super geiler Sex, seit vielen Jahren nicht der Fall gewesen, richtig geil, volle Nähe. Die anderen sagen auch, sie sind gekommen, sie wollten Verbundenheit erleben und durch dieses so Berichten über Sinne und Körper im Hier und Jetzt haben sie genau die Verbundenheit, die sie haben wollten. Mhm. Ich will auch sagen, und das sind meistens Einzelpersonen, die kommen und die wollen Schluss machen. Und sie
auch eine geheime Agenda irgendwo
ja,
ist.
Ja. Also auch von den Pärchen, die zu Paartherapie kommen, manche wollen wirklich Schluss machen. Und da kann ich wieder über mich selber reden. Mhm. Mit der Mama von meinem Sohn. Ich habe mich nicht getraut, die Beziehung zu beenden. Ich habe mich nicht mal richtig getraut, das zu denken. Wir haben dann Paartherapie angefangen. Und erst als jemand Drittes da war, habe ich mich sicher genug gefühlt. Mm. Da habe ich es dann einmal ausgesprochen, habe es abends wieder zurückgenommen. Und beim zweiten Mal war es so deutlich und so klar.
Yeah.
Also das ist eine Sache. Dann, ich habe mehrere Pärchen, die haben sich im Workshop kennengelernt, haben jetzt Kinder zusammen, gehen manchmal noch zu Kursen. Also das freut mich voll.
Yeah.
Auch viele, die wie so einen zweiten Anfang hatten durch Ehrlichkeit. Also alles dabei.
Ja.
Wird auf alle Fälle lebendiger, echter, mehr Kontakt, mehr gute Momente. Mhm. Und also, auch wenn ich an mich und meine Freundin denke, es gibt immer Momente, wo wir durch. Also wir haben so wie so ein Konzept von unserer Beziehung und dann kommen wir an eine Grenze und es entsteht Stress. Und dann gibt es diese furchteinflößenden Momente, wo wir das Konzept begraben und sagen, aber wir sind doch nicht die Coolen, wo alles erlaubt ist und jeder alles machen darf. Da gibt es Überwältigung, ich kann für mich sagen, an Unsicherheit, Eifersucht, wo ich dann sage, nee, ich will es doch nicht. Da ist die Grenze, ich will das Maß an Unsicherheit nicht. Also immer furchteinflößend, so ein altes Konzept, eine alte Idee von Beziehung zu begraben. Mhm. Und ich freue mich dann einfach, wenn wir ein neues erstellen und die Person weiter dabei ist.
Ja, dieses durch etwas durchgehen ist für mich auch so dieses, du kannst sogar, also mit dieser geheimen Agenda, ich will was beenden, irgendwie da reingehen, durchleben und vielleicht dadurch auch einen neuen Anfang erwirken. Also ich habe so eine Idee von, wenn ich will Schluss machen, kann gut sein, ich will auch mit der Version, die ich geworden bin, Schluss machen.
Ja.
Und ich bin echter da und plötzlich kann ich meinen Gegenüber wieder richtig sehen und sagen, ah, und das mag ich trotzdem an dir. Und dann ist wieder so eine neue Öffnung oder eine neue Liebe. Ich erinnere mich, dass Brad oft gesagt hat, so das ist die Sprache der Liebe eigentlich. Also so die aus dem Buch auch so die Frage des Jahrhunderts, how do you make love stay? Und Brad hat gesagt, you don't.
Ja,
Liebe stirbt und wird wiedergeboren.
Oh Gott, wie geil.
Und ich glaube, das ist das, oder? So dieses, das ist, Schluss machen hat für mich immer auch eine Konnotation mit, ich sag der Person jetzt, dass ich endgültig genug die Nase von ihr voll habe oder ihm. Und eigentlich ist es so die ultimative Bestrafung durch den Verbindungsverlust. Aber wenn ich es wieder zu mir nehme und von mir berichte, dann kann der Teil in mir sterben, der Schluss machen wollte. Und dann ist so eine Öffnung.
Ich mag voll gerne, wie du das sagst.
Ja.
Also ich kann sagen, wie oft Ehrlichkeit für mich bedeutet, dass ich diese Verlassensangst konfrontiere,
ja,
was zugebe, wieder so die Macht aufgebe, dem anderen die Option gebe, mich abzulehnen oder mich sogar dafür zu verlassen.
Mhm.
Und wenn die Person bleibt, bin ich überwältigt von Liebe.
Mhm.
Also mit meiner Freundin, ich habe schon viele monströse Sachen gesagt und ich liebe sie so, dass sie weiter in der Nähe ist.
Ja.
Und ja, eigentlich, ich will einfach nur unterstreichen, was du gesagt hast.
Was ist dein, du machst ja verschiedene Workshops, 8-Day ist, glaube ich, so das Intensivste, die Woche, radikale Ehrlichkeit, die Wochenendkurse sind gute Einstiegsmöglichkeiten. Was ist so der Tipp am Ende von einem Wochenende? Wie gehen Leute raus? Mit welcher, gibst du eine Aufgabe, ist eine Hausaufgabe? Was kann jemand, der uns jetzt zuschaut, machen, um der radikalen Ehrlichkeit so ein bisschen näher zu kommen?
Also die Wochenendkurse, auch der kurze, ist schon verdammt geil. Und also mit anderen befreien wir uns so Schritt für Schritt aus unseren Illusionen, wie wir denken, sein zu müssen und was die Gesellschaft von uns verlangt. Und also wirklich diese Illusionen, Leute geben was zu, andere sagen, wow, geht mir genauso, geil, dass es endlich jemand sagt. Und wenn ich das oft genug höre, 3 Tage lang, dann sickert ein, dass ich viel mehr okay bin, als ich glaube, mir viel mehr wünschen darf, viel mutiger sein darf.
Mhm.
Und ganz praktisch, ich denke, Menschen erweitern ihre Resilienz, die Bereitschaft, auch unbequeme Missempfindungen im Körper zuzulassen, zu akzeptieren.
Mhm.
Und das ist schon der Schlüssel. Also die Fähigkeit, Wünsche inspirierend auszudrücken, genauso wie die Fähigkeit, Nein zu sagen und deutliche Grenzen zu setzen, genauso wie die Fähigkeit, Verbindung zu erschaffen, indem ich einfach berichte, ungefiltert mein Bewusstsein teile, ist völlig bedingt dadurch, diese Missempfindungen in meinem Körper zuzulassen, auszuhalten, auch darüber ehrlich zu sein. Und das lernen Leute. Und danach konfrontieren die Dinge, die sie davor für unaussprechlich gehalten haben.
Es ist so, ja.
Also ganz banale Werbung. Ich würde sagen, einer von 20 am Montag schreibt, er hat eine Gehaltserhöhung bekommen.
Ja.
Einfach, weil er danach gefragt hat.
Ja. Ja. Und ich glaube, die Referenz ist so, ich muss es irgendwie in einem Workshop, ich glaube, der sichere Container ist halt, ich will es einmal überlebt haben, damit ich weiß, dass ich schwimmen kann. So dieses, ich brauch das Erlebnis, einmal durch so ein Nadelöhr durchgewandert zu sein. Sonst habe ich immer so, nee, 80% reicht, ganz müssen wir da jetzt nicht.
Ja. Boah. Ja, da bin ich richtig fasziniert. Also ja, der Klassiker mit Ehrlichkeit. Da ist zum Beispiel eine Frau im Workshop und wir reden über Tabus, also jeder teilt auch Dinge freiwillig, aber Dinge, die er nur ungern teilt oder nicht, also sich unsicher anfühlt, die zu teilen.
Ja.
Und da sagt eine Frau, sie ist fasziniert von Analsex und dann schaut sie auf den Boden und sagt, ich weiß, ich bin dreckig und ihr ekelt euch jetzt alle. Also die hat was Ehrliches gesagt und macht dann trotzdem zu. Spannt den Körper an, schaut auf den Boden.
Ja.
Da ist keine Realitätsprüfung.
Ja.
Also eigentlich fast wie so ein ein Retraumatisieren.
Die ehrliche Tür nur ganz kurz aufgemacht und meine alte Geschichte wieder drüber.
Ja, genau.
Ja, ja.
Und bei sowas brauchen wir schon etwas Anleitung, dass jemand sagt, hey, schau mal rum.
Mhm.
Und dann schaut die rum. Und so die Schamgefühle nehmen kurz zu und dann sickert ein, niemand ist verstört, verekelt, nicht mal beeindruckt davon.
Ich kriege auch meine Reinszenierung nicht dadurch.
Ja, und es dauert eine Weile, bis dieses neue Weltbild einsickert.
Ja.
Und das ist die häufigste Erfahrung. Die Person ist einfach überrascht.
Ja.
Ich habe gedacht, ich musste es mit ins Grab nehmen. Niemand reagiert, wie ich erwartet habe. So häufig.
Ja.
selten und passiert auch, ist auch ein bisschen spannender, passiert, dass jemand was zugibt und ein anderer sagt, geht gar nicht. Das ist so verwerflich. Genau, Leute wie du machen die Welt kaputt. Mhm. Und dann ist aus dieser Angstfantasie ein realer Konflikt geworden.
Jetzt ist es endlich, der Worst Case ist eingetreten.
Ja, und also das mag ich fast noch lieber. Und dann schauen die sich an und die kann ihre Gefühle ausdrücken. Und nach einer meist wirklich kurzen Zeit frage ich so, ja, und kannst du damit leben, dass jemand anders dein Verhalten so abscheulich findet und dich so verurteilt? Und dann fängt die Person an zu lachen und sagt, ja, ist ja auch okay. Kann er ja so denken. Also da bin ich echt dankbar und das ist so ein Gruppeneffekt. Oft findest du jemanden,
der dir genau das stellt.
Der genau eigentlich deinen Bösewicht spielen kann.
Ja,
und,
ja.
Und du merkst, wie ungefährlich es ist. Mhm. Dann findet jemand deine Fantasie halt eklig.
Mhm. So what?
Ja.
Geil. Ich bin so rund. Ich glaube, also da ist so ein Gefühl von, Mann, wir haben es so geil zusammengefasst. Also ich freue mich über deine ganzen Geschichten. Und über diese Nachvollziehbarkeit. Und da ist trotzdem noch, also für mich ist noch offen so dieses, was ist die kleinste Übung? Was ist die kleinste Übung?
Danke. Ja. Also wenn du jetzt inspiriert bist und was machen willst, gute Sätze, die du ausprobieren kannst, ist zum Beispiel zu sagen, ich gebe gerade vor.
Mhm.
Oder ich möchte gerade so wirken, als ob.
Mhm.
Dann korrigiere dich und sag, was ich wirklich bewirken möchte. Und dann sag, ich möchte dich beeindrucken, ich möchte dich überzeugen, ich möchte dich dazu bringen, dass du kaufst, mit mir ausgehst, den anderen fallen lässt.
Ja, ja. Die besten Dates eigentlich, wenn du es so machst. Ja.
Ja, also dieses mich entlarven. Ich hätte gerne, dass du XY von mir denkst. Oder ich streng mich gerade an.
Ich mag die Übung, ich war einmal bei dir in einer Session und du hast so eine Runde gemacht, wie ich wirken will und die zweite Runde, wie ich auf keinen Fall wirken will.
Ja.
Und was und der Zauber, also was ich gespürt habe, ist so dieses, oh wie geil, wir wirken alle so, wie wir nicht wirken wollen. Und das ist so befreiend gewesen, auch zu sehen und mir selber zu erkennen. Und dieses, das Menschliche, was ganz grundtiefes Menschliches, auch wenn es alles verwerflich war. Ich will nicht bedürftig, ich will nicht traurig und alle so.
Genau. Also zugeben, was ich vortäusche, ist so die erste Zwiebelschicht, mit der ich mich entlarven kann und in jeder Situation mehr Entspannung, Freiheit erlangen kann. Ansonsten empfehle ich jedem zu einem radikaler Ehrlichkeit-Workshop zu gehen. Und also ich möchte gerne etablieren, dass der 8-Tage-Kurs wirklich so ein Ding wird, was Leute mit 18 machen, um erwachsen zu werden.
Ja.
Um dann eine Anleitung zu haben,
ihre Kindheit
zu klären, mit ihren Eltern zu reden, erwachsen zu werden.
Bevor es ein Leben wird.
So. Ja.
Ja. Oh Mann, das, ja. Also ich denke voll oft in den so, kann ich was proaktiv machen oder sind wir immer in der Reparatur? Und ich denke oft auch so in den, auch mit unserer Arbeit, weißt du, auch mit der Sexualität, so dieses, kann ich irgendwas wegschaufeln, bevor es ein 20 Jahre langes Muster wird, wo ich richtig viel zu arbeiten habe, bis es wieder weg ist oder bis ich mich wieder mehr spüren kann oder so. Ja,
ja. Es gibt ein Unterschied, dass ich so meine Kindheitsdämonen alle besieg und mich dann wirklich frage, auf was ich Bock habe im Leben, statt 40 Jahre versuchen, erfolgreich zu werden.
Und mich selber zu ertragen in meinen Routinen.
Ja, damit niemand die Augenbrauen zusammenzieht.
Damit das Schlimmste nicht nochmal eintritt. Ja. Hey Christoph, vielen Dank.
Ich hab's geliebt.
Ich hab's auch geliebt. Ja. Das Ehrlichste, was ich sagen kann, ist, ich habe Angst, dass irgendwie die Tontechnik versagt hat und wir haben alles umsonst gemacht. Ja.
Ich kann sagen, mir war kalt und ich habe gedacht, das ist irritierend, wenn ich den Pulli plötzlich anziehe.
Ja, ist es. Ja, und ich habe leichte Wut auf meinen Hausmeister, weil meine Heizung nicht funktioniert. Ob der Hausmeister jetzt ein Stellvertreter von meinem Vater ist, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ein kleinerer Konflikt, aber ich kriege ihn gelöst. Ja. Danke dir. Bis bald, bis zum nächsten Mal.
Danke dir.
Bye.